Ja, dann sage ich mal hallo, schön, dass ihr alle da seid und euch dafür interessiert, wie man für alte Atari-Computer oder alte 8-Bit-Computer generell heutzutage Spiele programmiert. Viele von euch hatten vielleicht früher einen Atari-Computer oder einen C64 oder einen Schneider, ein Spektrum, was auch immer. Und wahrscheinlich habt ihr damals alle damit gespielt oder vielleicht auch das ein oder andere Anwendungsprogrammchen gemacht. Aber wahrscheinlich haben die wenigsten von euch programmiert damals, oder? Hatte jemand einen 8-Bit-Computer, hat darauf programmiert? Ja, doch, okay, prima. Oh, Basic höre ich gerade, okay. Schön. Das Schöne an diesen Computern damals war ja, man konnte sie einschalten, man hatte ein Basic zur Verfügung, man konnte sofort losprogrammieren. Wenn man das gemacht hat, hat man relativ schnell festgestellt, dass man zwar schnell Ergebnisse bekommt, aber an die echten Kernelemente des Computers einfach nicht herankommt. Das heißt, man musste sich was überlegen, wie kann ich aus dem Computer das, was die Maschine leisten kann, wie komme ich da ran? Und in der eingebauten Programmiersprache Basic war das leider sehr selten der Fall. Also wer einen Atari-Computer hatte, hatte Glück. Der hatte wenigstens Befehle, um Ton und Grafik direkt anzusprechen. Wer jetzt einen C64 hatte, musste ein bisschen mehr Aufwand treiben, musste ein bisschen mehr pieken und poken und Spezialbefehle, sich Adressen merken. Da gibt es manchmal so Kinder des Glücks und manchmal halt Kinder des Pechs. So, in diesem kleinen Vortrag soll es darum gehen, wie man heute ein Programm, ein Spiel für einen 8-Bit-Computer mauen könnte. Und wir machen es natürlich nicht im Basic, weil wir wollen natürlich den Computer ausreizen. Wir wollen an die Internas ran, wir wollen alles rauskitzeln, was diese Maschine halt hat. Inzwischen haben wir ja 30 Jahre Informationen zur Verfügung. Es ist heute alles frei zugänglich. Man kann sich 100.000 Bücher im Internet besorgen, wo alles drinsteht, was man braucht. Und man muss nicht mehr so im Dunkeln tappen, wie das früher der Fall war. Deswegen, Informationsbeschaffung ist heutzutage sehr einfach. Im Falle des Atari ist es sogar ausgesprochen einfach. Es gibt beim Atari Club ABUC dieses Buch. Das ABUC Profibuch. Das Atari Profibuch. Neuauflage 2013. In diesem Buch steht alles drin, was man braucht, um einen Atari-Computer zu programmieren. Und ich meine alles. Wenn man dieses Buch gelesen hat, kann man alles programmieren. Das Einzige, was einem dieses Buch nicht verrät, ist, wie man die Maschinensprache des Mikroprozessors 6502 bedienen kann. Und dafür würde ich dieses Buch hier empfehlen. Da steht wiederum genau drin, wie man den Mikroprozessor in den Griff kriegt. Es handelt nicht so sehr vom Atari, aber dafür hat man ja auch das andere Buch. Okay, schauen wir uns das mal vielleicht ein bisschen genauer an. Um was geht es eigentlich heute? Ich stelle euch nachher ein kleines Spielchen vor, das habe ich mal programmiert an zwei Wochenenden für einen Assembler-Kurs, den ich mal zwei Tage lang gehalten habe, damit man also etwas hat, wo man sich langhangeln kann in diesem Workshop. Das stelle ich gleich mal kurz vor. Wir machen eine Übersicht über die Werkzeuge, die wir brauchen, um ein Spiel zu entwickeln. Und wir gucken uns an, wie so der rote Faden ist. Das heißt, wir gucken uns an, was braucht man, was nimmt man, wie geht man vor. Etwas genauer gucken wir uns dann den Hauptprozessor an, die sogenannte CPU. Das ist dieser 6502-Chip, da kommen wir gleich drauf. Die Unterbrechung, die Interrupts, die Grafik, die Musik, dazu verliere ich gleich ein paar Worte, was wir dazu sagen. Und zum Schluss gibt es noch ein paar hilfreiche Quellen. Und dann hoffe ich ganz zum Schluss, dass wir noch ganz viele Fragen haben, dass wir noch ein bisschen diskutieren können. So, Motivation. Warum machen wir das eigentlich? Könnt ihr das alle lesen? Du hast gesagt, wir spielen Atari und dann kommst du mit dieser blöden PlayStation hier an. Das beschreibt eigentlich ganz gut das Gefühl, das man hat, wenn man jetzt sich mit diesen alten Retro-Klamotten beschäftigt. Das heißt, wir sprechen nicht über Fotorealismus. Wir sprechen nicht über Orchester als Musikuntermalung, aber wir sprechen über Spielspaß. Und das ist das, was manchmal viel mehr zählt. Wenn man sich dieses Eingabegerät von früher mal anschaut, den Joystick, da sieht man, wir können Richtungen angeben, 8 Stück hoch, runter, links, rechts und die Diagonalen davon. Und wir haben einen Feuerknopf, der zweite ist der gleiche. Wir haben einen Feuerknopf. Aber wenn man das mal vergleicht mit so einem Xbox-Controller oder PlayStation-Controller, dann geht mir das zumindest immer so. Ich bin mit der Xbox 360 dann wieder ausgestiegen. Ich habe 17 Kontrollmechanismen und ich muss dieses blöde Handbuch lesen, um die ersten 10 Minuten des Spiels zu überstehen. Ich habe dazu einfach keine Lust. Ich möchte eine halbe Stunde spielen, ich möchte sofort loslegen. Ich nehme ihn in die Hand, es gibt nur einen Feuerknopf, es gibt 8 Richtungen, ich weiß, was zu tun ist. Alles andere muss mir das Spiel erzählen. Ich muss mein Handbuch lesen, wie ich das Spiel bediene. Und das ist etwas, was für mich halt wichtig ist. Und viele scheinen da so langsam auf die Idee zu kommen, das auch so zu sehen, weil es gibt ja immer mehr Retro-begeisterte Menschen. Es gibt, im Grunde kann man jetzt in Deutschland in jedem Wochenende irgendwo hinfahren und findet irgendwo eine Retro-Veranstaltung, wo 30, 50, 80, 100 Leute sich treffen, um mit den alten Geräten Spaß zu haben. Es gibt inzwischen 5 Zeitschriften, die nichts anderes machen, als darüber zu berichten, die regelmäßig rauskommen. Gibt es eine Zeitschrift für den Golf 1, der sich nur mit dem Golf 1 beschäftigt? Ich glaube nicht. Aber es gibt Zeitschriften, die sich wirklich nur mit Atari-Computern beschäftigen oder nur mit C64-Computern beschäftigen. Das gibt's. Gut. Worum geht es in diesem Vortrag? Es geht um dieses Spiel hier. Man sieht das, es ist ein super einfaches Spiel. Also erwartet jetzt nicht zu viel. Es ist, wie gesagt, 2 Wochenenden geschrieben. Es geht darum, dass wir ein eigenes Raumschiff haben, das vom Grund des Bodens nach oben in den Weltraum fliegen soll. Es gibt dazu ein paar Hindernisse. Es gibt einmal statische Hindernisse, die halt den Weg nach oben versperren. Da muss man drumherum lenken. Und es gibt einmal so eine Qualle, die läuft ein bisschen durch das Wasser und versucht dann eine Kollision auszulösen, was natürlich auch nicht vorteilhaft ist. Man kann in dem Spiel also im Grunde genommen auch nur Schub geben nach oben oder bremsen, dann bleibt man auf der Stelle. Man kann nach links und rechts. Also man muss ausweichen. Man kann auch nicht schießen, darauf haben wir bewusst verzichtet. Und das zeige ich jetzt einfach mal, wie das aussieht. Wenn ich es denn finde. So, dann lasst ihr noch kurz die Missionen runter, was man machen muss. Und wenn wir uns mal angucken, ich habe hier meinen Raumschiff, wenn ich den Joystick nach unten ziehe, dann bremse ich, ich gehe nicht weiter nach oben, kann aber weiterhin zur Seite. Lass ich den Joystick los, fahre ich mit normaler Geschwindigkeit nach oben und drücke den Joystick nach vorne, bin ich ein bisschen schneller. Und wenn ich zu dumm bin zu gucken, dass da ein Hindernis ist und ich rechtzeitig ausweiche, dann habe ich den Level leider nicht geschafft und muss von vorne beginnen. Das Gemeine an dem Spiel ist eigentlich, dass man nur dann Punkte kriegt, wenn man Schub gibt und Punkte verliert, wenn man bremst. Das heißt, wenn man gar keinen Schub gibt, von unten auf geht, kriegt man keine Punkte. Dann kann man dann zwar stundenlang rumfliegen, aber kriegt keine Punkte dafür. Wenn man bremst, verliert man Punkte, wenn man beschleunigt, bekommt man. So. In dem Spiel ist natürlich ein möglichst großen Highscore-Test. Es gibt verschiedene Levels, die man sieht. Und da ein paar fürchterliche Sounds. So. Darum geht es in dem heutigen Vortrag. Ah, diese Ruhe, ist das nicht schön? So. Also, das haben wir uns jetzt gerade live angeguckt, darum geht es. Und so ein Spiel kann im Grunde genommen jeder programmieren. Das ist gar nicht so schwer. Wie gesagt, das steht alles in diesem schicken Atari-Profi-Buch. Ich verkaufe es nicht, keine Sorge. aber man kann es auch im Internet runterladen. So, das ist die Zielplattform. Ein paar von Ihnen werden ihn vielleicht erkennen. Das ist der Atari 800 XL. Das ist die bekannteste Bauform der Atari 8-Bit-Computer. Wir hatten ja mehrere, angefangen von den 400er, 800ern, über die 800 XL und 600 XL. Und später die 130 XE und noch diverse Subvarianten davon. Die waren im Großen und Ganzen alle kompatibel zueinander, hatten lediglich ein anderes Gehäuse und minimalste Unterschiede. Aber das ist nicht weiter wild. Wir reden also über einen Computer, der 1,78 MHz hat. 1,78 MHz. Also 0,00. Ich mach's nicht weiter, Gigahertz. Ziemlich viele Nullen hinter dem Komma. Zu dem, was wir heute gewohnt sind. Wir haben eine Auflösung von 320 Punkten von links nach rechts und 200 von oben nach unten. In einer Farbe. Wenn wir mehr Farben haben wollen beim Atari, haben wir eine Auflösung von 160 Punkten mal 200. 4 Farben. Vier Farben. Damit soll man jetzt ein vernünftiges Spiel machen. Muss man ein bisschen tricksen. Also bei dem Spiel, was wir eben gezeigt haben, haben wir jetzt nicht so dramatisch getrickst. Da sind auch nicht sehr viel mehr Farben verwendet worden. Man kann das aber auf die Spitze treiben. Ja. Gucken wir uns mal an, was wir für Möglichkeiten haben. Die Atari-Grafik. Wer sich noch an das alte Spielgerät Atari 2600 erinnert, das 1977 rauskam. Pac-Man und solche Geschichten. Ne? Das war der Vorläufer von dem Atari XL. Man merkt auch dieses Erbe. Das heißt, wenn man den Atari 2600 mal programmiert hat und geht dann zu einem Atari 8-Bit-Computer, dann merkt man, das ist so ziemlich genau das Doppelte von allem, wenn man sich das anguckt. Also man merkt da wirklich die Handschrift der Entwickler. Und witzigerweise, wenn man irgendwann mal den Amiga programmieren sollte, dann merkt man, das ist so ungefähr das Doppelte vom 800 XL. Weil die Leute, die den Atari, das Atari-Telespiel gemacht haben, haben das Atari 8-Bit-System gemacht und haben den Amiga-Computer dann gemacht. Die Leute, die den C64 gemacht haben, haben später den Atari ST gemacht. So, der Atari kennt also eine Hintergrundgrafik, ein sogenanntes Playfield. Das ist im Grunde genommen das, was man aus Buchstaben zusammenbasteln kann. Also stellt euch vor, ihr macht den Bildschirm vorher mit Buchstaben und definiert vorher bestimmte Buchstaben um, sodass sie nicht mehr aussehen wie ein A oder wie ein Y, sondern vielleicht wie ein Torbogen oder wie ein Fisch oder wie etwas anderes. Aber grundsätzlich, es sind Buchstaben, die wir da sehen. Und das kann man halt machen mit vier Farben. Beim Atari noch eine fünfte Farbe. C64 war ein bisschen glücklicher. Die konnten also bis zu 16 Farben verwenden. Die waren dann nicht ganz so geprügelt wie die armen Atari-Leute. Aber das sind die Einstellungen beim Atari. So, und dann gibt es noch etwas, was man bei Atari Player Missiles genannt hat, was andere Firmen Sprites nennen. Darunter ist es vielleicht eher bekannt. Aber Player Missiles wurde 1977 eingeführt. Da gab es keine anderen Firmen, die überhaupt darüber nachgedacht haben, sowas zu entwickeln. Und die Player Missiles sind genau das, was der Name suggeriert. Die Player ist eine Abbildung einer Spielfigur und die Missiles ist eine Abbildung von einem Geschoss. Und von diesen sogenannten Playern haben wir beim Atari vier Stück. Und die haben eine sehr lustige Auflösung. Sie sind nämlich 8 Pixel breit. Also von links nach rechts haben wir 8 Pixel. Und von nach oben bis unten haben wir so viele Zeilen, wie der Bildschirm hoch ist. Also 256, davon sieht man nicht alle, aber grundsätzlich, wir haben ein Objekt, das ist 8 Pixel breit und so hoch wie der Bildschirm. Davon haben wir vier Stück und alle sind in einer Farbe. Einfarbig. Hervorragend. Man kann zwei Player immer zusammenschalten. Dann hat man die Farbe von dem einen Player, die Farbe von dem anderen Player. Und eine Mischfarbe dort, wo sich die beiden Player sozusagen berühren. Da kann man eine dritte Farbe sich generieren lassen. Das rechnet der Atari aus. Dann hätte man also drei Farben. Aber nur noch zwei Player. Zwei Player-Paare. Und zusätzlich haben wir noch vier Missiles. So hoch wie der Bildschirm, das ist super. Zwei Pixel breit. Zwei Punkte breit. So, damit muss man auskommen. So, wenn man sich jetzt mal dieses Raumschiff sieht, das soll ein kleines Raumschiff sein mit einem kleinen Antrieb hier unten, da sieht man halt 7 Pixel breit, einige Pixel hoch, das hoch interessiert uns ja nicht so sehr, aber das breit sieht man hier, das ist exakt 7 Pixel. Warum 7? Damit es eine Mitte hat. Verzichten wir also auch noch auf eins dieser wahnsinnig vielen Pixelanzahl, die wir haben, verzichten wir noch auf eins freiwillig, damit es auch noch symmetrisch sein kann. Mit einer Mitte. Gut, etwas erfreulicher am Atari sind die Farben. Wir haben beim Atari immerhin 128 Farben. Wenn man sich jetzt mal bedenkt, dass der Atari 1979 rauskam mit dem Atari 400 und 800, also vier Jahre vor dem C64, dann sind 128 Farben ganz schön viel. Der C64 als meistverkaufter Heimcomputer hatte vier Jahre später nur 16 Farben. Dafür konnte er alle relativ gleichzeitig einsetzen. Und die Atari-Jungs können sich schöne Farben auswählen. Wenige davon. Man sieht also hier, heute würde man Farben ja zusammenmischen aus Rotanteil, Grünanteil, Gelbanteil und würde die einfach zusammenmischen und dann kriegt man Mischfarben. Das gibt es beim Atari noch nicht. Dort hat man sogenannte benannte Farben. Wir haben hier von oben nach unten 16 verschiedene Farben. Das fängt an mit Schwarz, geht über Brauntöne, Lila, Blau, Grün, Ocker bis hin zu Ocker. Und von jeder dieser 16 Farben haben wir 8 Abstufungen. Warum 8? Ja, Das wüssten wir alle gerne. Das Problem ist, wir können 16 Werte angeben für die Helligkeit, aber das letzte Bit wird ignoriert. Das heißt, es sind immer zwei Werte, erzeugen die gleiche Farbe. Man munkelt, dass man damals bei Atari gesagt hat, kein Mensch kann diese Farben unterscheiden, das braucht man nicht. Da haben Sie recht. Unterscheiden kann man sie auf dem Monitor oder auf dem Fernseher vielleicht nicht. Aber es wäre schön, sie zu haben, wenn man was abschattieren möchte. Ja, war wahrscheinlich wieder 2 Cent billiger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man merkt auch, man hat schöne Farben, aber kein Rot. Ja, also Atari hat traditionsgemäß kaum ein Rot, sondern eher so ein Braun. Wir sagen noch immer zu braunen Gegenständen, das ist Atari-Rot. Gut, gucken wir uns an, wie die Zeichensätze gemacht sind. Ich hatte eben gesagt, wenn wir was auf dem Bildschirm zeigen wollen, dann sind das eigentlich Buchstaben, die wir da sehen. Und hier habe ich mal 4 Buchstaben gezeigt, A, B, C, D. So sehen sie aus, wenn man den Atari einschaltet. Auch hier haben wir ein Raster da drin. 8 Punkte von links nach rechts, 8 Punkte von oben nach unten. Dafür verwenden die Atari-Zeichen 6x6, damit es noch einen Rand oben, unten, links, rechts gibt. Aber definieren kann man 8x8. So sehen die Zeichen aus, wenn man den Atari einschaltet. C64-User sagen jetzt, meine sahen anders aus, stimmt auch. Und so könnte man sie dann umdefinieren. Jetzt sehen wir schon einen großen Unterschied. Hier habe ich eine Farbe plus den Untergrund, also eine Farbe. Und habe die Auflösung 8 Punkte mal 8 Punkte. Hier habe ich anscheinend mehr als eine Farbe, aber nur noch 1, 2, 3, 4, nur noch 4 Punkte in der Waagerechten. Das ist wieder dem Umstand geschuldet, dass mehr Farben bedeutet mehr Information. Ich muss mehr abspeichern. Ich habe aber nicht beliebig viel Speicher. Ich habe hier nur ein Zeichen, ein Bit, beziehungsweise ein Byte zur Verfügung. Ein Byte hat 8 Bits. Ein Bit kann ich ein- oder ausschalten. Das heißt, ausgeschaltet, ausgeschaltet, eingeschaltet, ein, aus, aus. Dann kann ich mit 8 Bits 8 verschiedene Zustände definieren. Aber nur ein- und ausschalten. Will ich jetzt mehr Farben darstellen, muss ich die irgendwie zusammenfassen. Das heißt, ich nehme immer 2 von diesen Bits und sage, mit 2 Bits kann ich sagen 01, 10, 00 oder 11. Ich habe 4 Zustände. Demzufolge kann ich hier 4 verschiedene Farben hier aussuchen. Ich muss dann immer 2 von meinen Bits zusammenfassen, demzufolge habe ich weniger Punkte zur Verfügung. So, nichtsdestotrotz kann man jetzt damit eine Spielfigur, hier in diesem Fall einen Totenkopf, zusammenbauen mit 4 Farben. Und den kann man dann auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Dazu Fragen? Okay. Allgemeinwissen, ne? So könnte man sich das dann vorstellen. Wir haben hier also einen wüsten Bildschirm voller Zeichen. Und wenn wir die umdefinierten Zeichen betrachten, wird daraus eine Spielwelt. So, wenn man jetzt anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, auf einem 8-Bit-Gerät in Assembler etwas zu programmieren, dann kommt man um eins nicht rumrum. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie ein Röhrenfernseher funktioniert. Auch wenn wir das Gerät gar nicht mehr technisch, physikalisch an einen Röhrenmonitor anschließen. Wir müssen trotzdem wissen, wie das Gerät funktioniert, dieses System, weil der Programmierer muss immer wissen, wo der sogenannte Rasterstrahl gerade über den Fernsehbildschirm läuft. Television seit Anno Krebs und Zwergentod funktioniert folgendermaßen. Ich habe eine Röhre mit beschichteten Phosphor, also die Bildröhre vorne, und habe hinten einen Kathodenstrahl, der auf diese Leuchtstoffelemente trifft und sie zum Leuchten bringt. Dieser Strahl läuft von oben, von links nach rechts, erreicht den rechten Rand, wird ausgeschaltet, läuft zurück zum linken Rand und er läuft wieder erneut rüber, geht ein bisschen tiefer, wird ausgeschaltet, läuft zurück und so weiter. Das deuten die Linien hier an. Irgendwann ist er dann hier unten, wird der Strahl wieder ausgeschaltet und läuft wieder zurück nach oben. Das Ganze passiert 50 Mal in der Sekunde. Und rein technisch, aber das ist jetzt für die Computerprogrammierung unerheblich, rein technisch werden 2x2 Halbbilder ausgegeben. Das brauchen wir aber nicht betrachten. Wir können jetzt einfach vereinfacht sagen, jede 50. Sekunde wird ein Bild auf dem Monitor gezeichnet. Das heißt, wir haben 50 Mal in der Sekunde ein Bild, das wir sehen. 50 Mal ein Bildaufbau, der zeilenweise von oben nach unten läuft. Warum ist das wichtig? Ich habe gesagt, wir haben vier Farben pro Zeile. Also wir haben, nein, streng genommen haben wir vier Farben pro Bildschirm. Um mit vier Farben ein Spiel zu machen, ist ambitioniert. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber mehr Farben sehen doch schöner aus. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe vier sogenannte Farbregister. Sagen wir mal vier Schubladen, wo Farbe drin ist. Und mein Computer weiß anhand des Bildspeichers, was er für Farbregister benutzen soll für die nächsten Bildpunkte. Dann sagt er, also er kriegt nicht die Information, male einen grünen Punkt, sondern er kriegt die Information, male einen Punkt mit der Farbe der Farbschublade 1. Wenn da gerade grün drin ist, dann nehmen wir grün. Und dann kriegt er als nächstes die Information, nimm eine Farbe aus der Schublade 2, da ist meinetwegen rot drin, okay, da wird der nächste Punkt eben rot. So, ich habe vier Schubladen, die müssen für den ganzen Bildschirm reichen. Was wir aber machen können, wir können sehr schnell neue Farben in diese Schubladen füllen. Und wenn wir das an den richtigen Stellen machen, die Schubladen quasi austauschen, dann werden die nächsten Punkte zwar mit der Farbe in derselben Schublade bedient, aber in der Schublade befindet sich eine andere Farbe in dem Moment. 50 Mal pro Sekunde wird dieser Bildschirm komplett neu aufgebaut. Technisch mit 320 Zeilen pro Bildschirm. Das heißt, ich muss wissen, wo ist der Rasterstrahl gerade? Welchen Punkt wird er als nächstes zeichnen, damit ich entscheiden kann, soll er jetzt eine andere Farbe in das Farbregister nehmen oder nicht? So, das kriege ich raus, am einfachsten, indem ich einfach warte, bis der Rasterstrahl hier am rechten Rand ist. Da wird er ja eh abgeschaltet und läuft zurück zum linken Rand. Das ist die sogenannte horizontale Austastlücke. Und diese horizontale Austastlücke kann ich mir von meinem Computer aus signalisieren lassen. Das heißt, da gibt es einen sogenannten Interrupt, eine Unterbrechung des normalen Programmflusses. Und meine CPU wird in eine Routine reingeschmissen, die sich damit befasst. Oh, ich bin erwacht. Da muss wohl gerade der Rasterstrahl am rechten Rand sein. Okay, dann mache ich jetzt mal neue Farben. In welcher Zeile sind wir denn jetzt? Da kann er abfragen, in welcher Zeile er ist. Kriegt vielleicht die Information, dass er hier ist. Und sagt dann, ah, okay, bisher hatten wir in diesem Register ein mittleres Grün, jetzt mache ich mal etwas dunkleres Grün in das Farbregister rein. So, ich bin fertig, lege mich wieder schlafen. Das normale Programm geht weiter. Und ab sofort wird aus derselben Schublade eine andere Farbe verwendet, um den Hintergrund einzufärben. Soweit klar? Okay. Das heißt, wir brauchen diese Interrupts, um das Farberlebnis einfach zu erweitern mit Hilfe der CPU, die einfach damit die Farben erreichern kann, also zusätzliche Farben hinzufügen kann. So viel zum Thema Farben. So, jetzt haben wir gesehen, wie kriege ich ein Bild? Wie kriege ich mehr Farben, als normalerweise üblich sind? Jetzt könnte man gucken, wie kriege ich denn Musik rein in so ein Spiel? Zum Glück muss man da relativ wenig machen. Es gibt nämlich recht gute Musikprogramme inzwischen dafür. Die sogenannten Tracker. Die gibt es auch so ziemlich auf jedem Heimcomputer, den man sich vorstellen kann. In der Regel ist das so, dass die Musik in sogenannte Tracks unterteilt wird. Das ist dann eine Notenfolge für einen Tongenerator. Heimcomputer haben in der Regel 3 bis 4 Tongeneratoren, das sind die üblichen Werte. ZX81-User werden jetzt sagen, nein, es gibt auch Computer, die keinen Tonkanal haben. Stimmt auch. Der C64 hatte 3, der Atari hatte 4. Über die Tonqualität können wir sehr gerne wieder streiten. Da hat der C64 sicherlich die Nase ein bisschen vorn. Und hier sieht man jetzt mal abgetragen, dass ich für meine vier Tongeneratoren separate Notenfolgen definiert habe. Wie ich mir das angucke, dann sehe ich hier ein D2, also Note D, Tonhöhe 2, Instrument 1, im Gegensatz hier ist Instrument 5 verwendet, was ein G in Tonhöhe 2 anschlägt. Wenn ich das mal anhöre, klingt das folgendermaßen. We'll be right back. So kann man also Musik damit erzeugen. Man trägt die Musik eigentlich in Noten einfach in diese Spalten ein, als wenn man eine Excel-Tabelle ausfüllt. Und dann sagt man, spiel das mal. Und man sieht hier, dass ab und zu mal auch ein Instrument gewechselt wird. Also hier haben wir Instrument 2, hier haben wir Instrument 1 verwendet. Wenn wir uns die Instrumente mal anschauen, dann sehen wir hier Instrument 1. Die Namen sind dummerweise nicht verfügbar. Aber wir gucken mal, wie das klingt. Das ist Instrument 1. In verschiedenen Tonhöhen. Und wenn ich mir jetzt ein anderes Instrument auswähle, Instrument 0, Entschuldigung. Instrument 1. Und dann so. Oder Instrument 2. Man sieht also, ich kann verschiedene Instrumente definieren, gebe denen dann einfach eine Nummer und trage die dann in dieser Spielliste mit den Noten zusammen ab, kann dann Informationen über Lautstärke dazu packen, wie laut soll die Tonfolge an der Stelle sein und habe damit mein Lied definiert. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt, als wir das Lied eben gespielt haben, eine von diesen 4 Tonspuren wurde nicht verwendet. Wer hat eine Idee, warum die 4. Tonspur vielleicht nicht verwendet wurde? Bitte? Wer hat das gesagt? Hervorragend. Einmal das Spiel Demos Quest gratis, bitteschön. Um Toneffekte zu erzeugen. Also die Musik ist ja starr, die wird immer gleich abgespielt, die wird irgendwann am Levelanfang gestartet und läuft dann ganz normal ab. Der Spieler selber steuert ja seinen Raumschiff mal so, mal so. Das heißt, das weiß der Programmierer ja vorher nicht, wie der Spieler seinen Raumschiff steuern wird. Wir möchten aber hören, wenn er Gas gibt. Wir möchten hören, wenn er bremst. Das heißt, wir brauchen noch sogenannte Soundeffekte. Und diese Soundeffekte sollen natürlich die Musik nicht unterbrechen. Und deswegen geht man von vornherein hin und sagt, okay, ich habe 4 Tongeneratoren. Mein Lied benutzt nur 3. Den 4. lasse ich frei für Soundeffekte. Und ich kann ja im Spiel einfach sagen, wenn ich den Joystick nach vorne drücke, dann soll ein bestimmter Soundeffekt gespielt werden, der sich dann halt, das ist einfach ein Instrument, wie wir es hier auch haben, das klingt halt so, als wenn man Schub gibt. Das heißt, im Grunde genommen sage ich der Abspielroutine nur, zusätzlich zu dem Lied, was du sowieso gerade spielst, jetzt bitte Instrument 17, Tonhöhe 3, ein G, jetzt spielen. Und dann geht der Soundeffekt los und man kriegt dann zu der Spielfigur, die sich im Bildschirm bewegt, auch gleich den richtigen Toneffekt. Das ist relativ einfach eigentlich. Dazu Fragen? Ja, bitte. Ja, die Frage war, ob ein Instrument, ob der Ton länger dauern kann als eine Zeile. Ja, kann es. Man kann ein Instrument definieren, was ewig spielt. Also Violinen oder so, Streicher. Das könnte man jetzt beliebig lange ziehen, bis man die Lautstärke auf diesem Kanal wieder auf 0 setzt. Und es gibt viele Instrumente, die sehr viel länger spielen, als diese Raster das vorsieht. Also gerade so Instrumente, die etwas länger klingen. Das kann gang und gäbe, ja. Noch weitere Fragen dazu? Okay, machen wir weiter. Das hatten wir schon. So, das war die Musik. Das Programm dazu heißt Raster Music Tracker. Das heißt auf jedem System aber anders, aber Tracker ist meistens im Wort irgendwie mit drin. Und schickerweise läuft das, wie wir gesehen haben, auf Windows. Das heißt, man muss die Musik nicht auf dem Originalcomputer machen, sondern man kann die Musik sehr bequem an seinem Laptop machen, also zu Hause am PC machen, schön mit einer Maus oder mit einer Tastatur, USB-Tastatur anschließen, Sound einspielen auf Klaviatur, geht auch. So, gehen wir so ein bisschen ins Eingemachte. Ich habe gesagt, wir wollen Assembler programmieren. Assembler bedeutet, die Sprache zu programmieren, die der Mikroprozessor in dem Computer versteht. Und das ist nicht Basic. Basic ist für Menschen geschrieben. Basic ist sowas wie Print und List und sowas, was Menschen verstehen können. Assembler ist für Computer geschrieben. Da zweifelt jemand, ja bitte?
Nee, das ist Maschinensprache, was der Prozessor versteht. Assembler ist wiederum das, was der Mensch daraus lesen kann.
Richtiger Einwand. Der Einwand war, dass der Prozessor eigentlich nur Maschinensprache versteht und ich von Assembler rede. Völlig korrekter Einwand. Da müsste es eigentlich auch eine CD für geben. Das sind 2, ne?
Fürs Meckern, das ist super.
Jetzt darf ich nicht mehr so viele Fehler machen, sehe ich gerade. Okay. Völlig richtig. Der Prozessor streng genommen versteht nur Maschinensprache und das sind wirklich nur Bytes. Also er versteht ein, was weiß ich, 0,5 oder ein A7. Also ein Byte, eine Zahl. Und diese Zahl wird für uns Menschen übersetzt in, einen, in der Regel drei Buchstabenkürzel, was ein bisschen die Funktion dieser Zahl beschreibt. Das nennt man dann Assembler. Ich hätte gedacht, dass das keinem auffällt, verdammt. Gut, gucken wir uns das mal an. So, ein Mikroprozessor 6502 ist erschreckend einfach aufgebaut. So, viele Leute sagen jetzt so, hurra, was ist das denn, ne? Aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Wir haben ein sogenanntes X- und Y-Register. Zwei Schubladen. Können Sie jeweils eine Zahl reinpacken. Zahlen sind erschreckend klein. Von 0 bis 255. Habe ich eine größere Zahl als 255, habe ich ein Problem. Aber ich muss dann zwei Zahlen kombinieren. Da muss ich mich von Hand drum kümmern. Also Zahlen von 0 bis 255 mit ein bisschen Glück von minus 127 bis plus 128, aber sagen wir mal von 0 bis 255, um es einfach zu halten. Ich habe zwei Schubladen. Kann ich eine Zahl reinpacken. Ich habe eine dritte Schublade, einen Akkumulator. Da kann ich auch eine Zahl reinpacken. Und mit dem Akkumulator kann ich sogar ein bisschen rechnen. Nicht viel. Nicht multiplizieren, nicht dividieren. Das kam später. Aber ich kann zumindest ein Plus und Minus machen. Ist ja auch schon mal was. Das Blöde ist bei Zahlen, die bei 255 aufhören. Da packen wir 200 in die eine Schublade und der 200 in die andere Schublade. Was kriege ich denn dann? 400, ne? Passt 400 in eine Zahl? Nein. Mist. Also darüber muss man uns auch noch Gedanken machen. Rätselslösung ist dann, ich ziehe von dem Ergebnis, wenn es denn größer als 255 ist, einmal diese 255 ab und merke mir, dass das Ergebnis um 255 größer ist. Und dann setze ich eine sogenannte Überlaufflagge, Überlauffleck. Diese Flecks werden sich hier in den, im Fleckregister gemerkt. Das kann ich dann später abfragen. Das heißt, wenn ich etwas addiere oder subtrahiere, dann kriege ich eine Anzeige, ob das Ergebnis denn reingepasst hat in die Register oder nicht. Wenn es nicht reingepasst hat, weiß ich, im Register steht nur der Rest. Nämlich 400 minus 255. Da steht da drin. Und die Flagge ist angegangen, hat nicht gepasst. Also, man darf sich auf Ergebnisse von Addition und Subtraktion nicht einfach blind verlassen. Man muss darüber nachdenken, ob es vielleicht zu groß oder zu klein war. Wir haben einen sogenannten Stackpointer. Stackpointer kann man sich vorstellen als eine Ansammlung von Speicherstellen, die sogenannten Stapelspeicher. Der hat 256 Plätze, wo man Werte reinschreiben kann. Und dieser Stackpointer wird zum Beispiel verwendet, um Sachen zwischenzuspeichern. Ich hatte vorhin erwähnt, wir müssen irgendwann mal den Prozessor unterbrechen, damit ich diese schicken Farben machen kann. Jetzt haben wir ein Problem. Dieser Prozessor hat ja nur drei Register, drei Schubladen. Mit denen muss er ja rechnen. X, Y und den Akkumulator. So. Wenn ich den jetzt in diesen Interrupt schicke und sage, hier, mach mal was, bist gerade aufgewacht, hier, schnell, am rechten Rand sind wir, mach hin. Dann muss er seine Register natürlich auch verwenden, um irgendwas zu machen. Und irgendwann ist er fertig und sagt, okay, ich bin fertig, jetzt darf das Hauptprogramm wieder weitermachen. Weiß jetzt noch irgendjemand, was beim Hauptprogramm in diesen Registern stand? Nee. Wäre dann ja weg. Stattdessen hätten wir die letzten Ergebnisse von X und Y und dem Akkumulator, was die Interrupt-Routine gemacht hat. Und deswegen gibt es diesen Speicherbereich, diesen Stack, wo man am Anfang einer solchen Interrupt-Routine X, Y und den Akkumulator einfach draufpackt und am Ende wieder runterholt. So. Muss man nicht allzu technisches wissen. Ist einfach nur ein Zwischenspeicher für Registerwerte, die man gerade nicht braucht. Auch technisch für Rücksprungadressen bei Sprüngen, aber es ist nicht so wichtig. Dann haben wir den sogenannten Program Counter. Das ist einfach ein Zeiger und diesmal ist er sogar 16-Bit breit. Das ist ein Zeiger auf den nächsten Befehl, der im Speicher steht. Und das heißt der nächste Befehl, den die CPU dann ausführen soll. Wir haben in den Heimcomputern üblicherweise 64 Kilobyte Speicher drin, also 65.535 verschiedene Speicherplätze. Und jeden dieser Speicherplatz kann man mit einer 16-Bit-Zahl benennen und die kann man hier im Programm-Counter finden. Das heißt, da steht einfach nur eine Zahl drin und mit dieser Zahl kann man ausfindig machen, wo ist der nächste Befehl, den die CPU zu dekodieren und auszuführen hat. So, was haben wir noch? Wir haben den Speicher, diese 65.535 Bytes. Wir haben da drüber den Datenbus und hier unten den Adressbus eingezeichnet. Das heißt, diese ganzen Elemente des Prozessors legen auf den Adressbus eine Zahl, kriegen damit ein bestimmte Speicherstelle im Speicher adressiert damit und können dann den Inhalt über den Datenbus wieder zurückführen. Und zwar, wenn wir was rechnen wollen, haben wir hier den Akkumulator, da können wir Werte rein- und rausladen. Genau wie in die X-Register können wir Werte rein- und rausladen. Und wenn man was verarbeitet, sieht man hier angedeutet, ich habe eine Zahl im Akkumulator, ich habe einen zweiten Wert, der zum Beispiel vom Speicher kommt, vielleicht aber auch vom X- oder Y-Register. Die werden irgendwie mit irgendeiner Operation verbunden, sagen wir mal Addition. Und das Ergebnis steht danach wieder im Akkumulator drin. Man sieht, mit X und Y kann ich nicht rechnen. Rechnen kann ich nur mit dem Akkumulator. Dazu Fragen. Ich sehe blutunterlaufende Augen. Woran liegt das? Hat jemand Angst, gefragt zu werden? Gut. Die Frage war, was das mit der ALU, mit der Arithmetic Logic Unit auf sich hat, oder wie das? Genau. Die Wortwahl, oder was meinen Sie jetzt? Nee, was tut der? Ach so. Das ist die Recheneinheit, wenn man so möchte. Also die Recheneinheit sagt, ich habe hier einen Wert, ja. Ich habe da einen Wert und ich habe einen Befehl. Der Befehl kann zum Beispiel addieren heißen. Dann weiß er, aha, ich habe jetzt den Befehl add put carry, also addiere. Ich habe zwei Werte, addiere ich, gucke, ob sie passen, wenn nicht, Überlaufflagge setzen, wenn ja, weitermachen, Wert zurückschreiben in den Akkumulator. Und das ist dieses Rechenwerk, diese arithmetisch-logische Einheit, wie man es so schick genannt hat, einfach um, also arithmetische Sachen plus minus und logische Sachen, and, or, Maskierungsoptionen, deswegen wird das so benannt. Noch weitere Fragen? Okay. So, hier haben wir mal so eine kleine Liste von Befehlen, die die 6502-CPU beherrscht. Das sind eigentlich gar nicht viele. Wie viele verschiedene Befehle kann es denn geben? 256 theoretisch, ne? Weil wir haben ja gesagt, der Prozessor versteht eigentlich nur Zahlen. Ja, Zahlen sind 8-Bit, also 256 verschiedene Zustände. Davon sind nicht alle in Physik gegossen auf diesem Chip drauf. Das heißt, so rein echt verwendbar haben wir ungefähr 50. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gezählt, aber ich meine, es sind irgendwie 56 oder sowas in der Richtung. Ich habe jetzt auch erst seit 2 Jahren angefangen, also von daher 3. So, einige davon sind ja abgebildet. Ich lese auch nicht alle vor, wir wollen jetzt nicht nervös werden oder so. Ganz oben haben wir mal einen Befehl, LDA für Load Akkumulator. LDA lädt das Register Akkumulator mit den Wert, der da steht. In diesem Falle steht FF, ne? FF steht da, ne? Ja. So, Doppelkreuz, Dollar, FF. Das Doppelkreuz heißt, das, was jetzt kommt, ist der echte Wert. Die Zahl, die jetzt kommt, die ist gemein. Die nehmen wir. Würde ich das Doppelkreuz weglassen, dann würde er sagen, Achtung, ich gebe dir jetzt mal eine Adresse, aus der du dir den Wert erst besorgen musst. Dann würde er in den Speicher gucken, in die Speicherregisterzelle mit dieser Nummer und würde sich den Wert rausholen, der da drin ist. So, das nächste, das Dollarzeichen, das ist eine Vereinbarung, Zahlen zu schreiben. Wir hier schreiben ja mit den lateinischen Buchstaben, lateinischen Ziffern von 0 bis 9. Und weitere Ziffern haben wir nicht zur Verfügung. Das heißt, mit 0 bis 9 bauen wir unsere Zahlen auf. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stellen fest, wenn ich 1 weiter drauf addiere, habe ich keine weitere Ziffer, die das ausdrucken würde. Also nehme ich die geringstwertige Ziffer, die 0, und schreibe links davon eine neue Ziffer hin mit einem Wert plus 1. Also 1, 0, wir nennen es 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. 9 kann ich wieder nicht höher machen. Ich muss wieder die Ziffer nehmen, die am niedrigsten ist, die 0. Dafür erhöhe ich die Links davon um 1, dann habe ich da steht 2,0, nennen wir 20. Und genauso macht das Hexadezimal auch. Nur, nur 10 Ziffern zu verwenden, wäre Verschwendung für einen Computer. Weil so ein Computer hat 16 Möglichkeiten. Und wenn er jetzt nur 10 davon nimmt, dann hat er fast die Hälfte davon verschwendet. Also nimmt er die Basis 16. Wir haben uns gewöhnt, Basis 10. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir 10 Finger haben und das demzufolge abzählen können. Der Computer hat 16 verschiedene Speicherstellen. So, was macht er? Er nimmt sich die Zahlen 0 bis 9, die wir ja auch kennen, und dann nimmt er noch A, B, C, D, E und F dazu. Das sind seine Ziffern. Von 0 bis 9 und von A bis F. Und damit man es unterscheiden kann, bei FF ist es natürlich relativ klar, dass damit zweimal die Höchstwerte, also 255 als dezimale Zahl genannt ist. Aber es gibt auch Zahlen 77. Ist das jetzt unsere 77 auf Basis 10? Oder ist das Hex 77 auf Basis 16? Und damit man es unterscheiden kann, schreibt man bei Hexadezimalen ein Dollarzeichen davor. Ganz wichtig. Beliebter Fehler am Anfang. So, die restlichen Befehle spare ich jetzt mal. Da zeige ich gleich ein bisschen noch was dazu. Das ist, die Last runterzugehen, ist, glaube ich, relativ uninteressant. Gucken wir uns mal an, wie sieht denn so eine Entwicklungsumgebung aus? Wenn wir jetzt ein Spiel für 8-Bit-Computer programmieren, ob das jetzt ein C64 ist, ob das jetzt ein Atari ist, dann stehen wir immer vor der Frage, wo genau programmieren wir jetzt eigentlich? Auf der Hardware oder auf einer anderen Hardware für dieses Zielobjekt? Wenn ich jetzt sage, ich programmiere auf einem Atari oder auf einem C64, dann habe ich 64 Kilobyte Speicher, da muss der Assembler reinpassen, da muss der Editor reinpassen, da muss mein Quellcode reinpassen und da muss das fertige Programm auch noch mit reinpassen. Man merkt schnell, das kann nie gut werden, weil ich ja nie genug Speicher habe. Oder man muss wahnsinnig tricksen mit Diskettenauslage, dann dauert es wahnsinnig lange. Heutzutage kann man ganz bequem unter einem PC programmieren, unter Macintosh oder unter Windows. Man hat die Windows-Umgebung, die man kennt, man hat eine Maus, man hat riesige Bildschirme, man kann Cut and Paste machen, man kann es einrücken, wie man es möchte, einfärben. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Ja? Die Frage war, ist es Absicht, dass Linux nicht genannt wird? Insofern ja, weil es gibt zwar das Eclipse, diese freie Programmierumgebung Eclipse gibt es unter Linux auch, soweit ich weiß. Es gibt aber das Plugin, was wir verwenden unter Eclipse nicht, unter Linux nicht. Gibt es? Verdammt. Aber es läuft ja nur unter Wine oder so, ne?
Nee, das ist ja ein Java-Plugin und das kriegt man halt eben auch, die ist in Java geschrieben. Mhm.
Dann ziehe ich meine Aussage zurück, es läuft unter Windows, Mac OS und Linux. Nee, es läuft unter Java, ja. Ja. Also ich weiß einfach von Linux zu wenig, um die Frage korrekt antworten zu können, das gebe ich zu. Aber wenn Peter sagt, es läuft unter Linux, dann läuft unter Linux, Punkt. Gut, also wir können unter einem Linux-System programmieren, unter Windows oder macOS. Sehr gut. So, dann starte ich mal diese Entwicklungsumgebung. Und diese Entwicklungsumgebung stellt mir jetzt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Ich kann also Software schreiben für Apple II. Ich kann Software schreiben für das Atari VCS 2600. Ich kann für Atari 8-Bit schreiben oder für den C64 oder für das NES. Warum? Weil alle Maschinen ein 6502-CPU drin hatten. So, wenn ich mir das mal angucke, kann ich mir für Macintosh hier mal das Beispielprogramm aufrufen. Ich assembliere das mal. So, was passiert? Wir werden erstmal von dem schicken Ton getötet. Alle wach wieder? Sehr gut. Hat funktioniert. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Was ist passiert? Ich habe hier meinen Quellcode. Ich habe eine Taste gedrückt. Für mich ist das die F9-Taste, ist aber frei konfigurierbar. Und danach passiert Folgendes. Der Quellcode wird analysiert, wird dem Assembler zugeführt. Der Assembler macht daraus ein maschinenlesbares Programm für die Zielplattform, eben nicht Windows, Mac oder Linux, sondern in diesem Falle für den etwas alten Apple-Computer, startet ein Emulatorsystem für die Zielplattform, bringt das assemblierte Programm dort in diese Emulationsumgebung hinein und startet es. Das heißt, ich habe innerhalb von Sekundenbruchteilen mein Ergebnis da stehen. Und ich kann sofort damit mir das angucken. So, das mache ich mal wieder zu. Wenn wir nicht mehr offen haben, als man Leute verwirren muss. So, gucken wir uns mal Beispiele für den Atari 800 an. So. Schauen wir uns mal dieses Programm hier etwas genauer an. Ist ja überschaubar. Das Programm heißt Hallo Welt und es macht genau das nicht. Es drückt nicht das Wort Hallo Welt aus, weil Ausgabe von Text ist schon ein relativ komplexer Vorgang unter Assembler. Da muss man sehr viel schreiben, um ein bisschen Text auf den Bildschirm zu bekommen. Das ist anders für Basic. Basic ist das eine Zeile. Print, Leerzeichen, Anführungsstriche oben, Hallo Welt, Anführungsstriche oben, Return drücken, läuft. Assembler ist das ein bisschen schwieriger, weil der Assembler weiß nicht, wo ist der Bildschirminhalt, wo ist die Definition des Zeichens abgesehen, wie sieht so ein A überhaupt aus, keine Ahnung, oder ein H, weiß ich nicht. Das muss man alles erstmal in Erfahrung bringen unter Assembler. Und damit wir jetzt nicht drei Seiten Demo-Programm haben, habe ich etwas einfacheres Programm gewählt, und zwar dieses Programm, was auch auf meinem T-Shirt hier drauf ist, man kennt es jetzt wieder. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Erste Zeile, Org Hex 2000. Org steht für Origination, also Ursprung, da soll das Programm hin. Das heißt, an der Speicherstelle Hex 2000 soll das assemblierte, fertige, ausführbare Programm im Speicher des Ataris später liegen. Dann habe ich hier ein sogenanntes Label, Start. Das ist wieder so etwas Nettes für uns Menschen. Dass wir uns nicht merken müssen, hey, Adresse 2000, Hex 2000 noch dazu, sondern wir können uns einen Namen merken. Der Name heißt Start. Das heißt, immer wenn wir diese Stelle im Speicher später mal brauchen werden, können wir sagen, hey, die Speicherstelle Start und nicht die Speicherstelle Hex 2000. Bei dieser Stelle mal Start merken wir uns einfach einfacher. Danach kommt der erste echte Befehl. Und zwar LDA, also laut Akkumulator. Ich lade einen Wert in dieses Register-Akkumulator hinein. Und zwar, es kommt ein Doppelkreuz. Das heißt, der Wert, der jetzt hier direkt dahinter steht, ist gemeint, unmittelbar. Und dann den Wert Hex 0. Bei 0 hätte ich mir das Hexzeichen jetzt wirklich sparen können. Aber man sollte sich von Anfang an angewöhnen, sich vorher Gedanken darüber zu machen, auf welcher Basis die Zahlen sind, die man verwendet. Weil später irgendwann vergisst man das dann. So ist es klar, ich meine Hex 0 und nur 0 wäre das gleiche gewesen, aber trotzdem sollte man früh möglich anfangen und sich generell Gedanken darüber machen, dass die Computer lieber mit Hex umgehen als mit Dezimal. So, was ist passiert? Nachdem dieser Befehl fertig ist, weiß ich, dass in meinem Akkumulator der Wert 0 steht. So. Und diesen Wert 0 möchte ich jetzt in eine bestimmte Speicherstelle bringen. Dazu habe ich den Befehl SDA, Store Akku. Also speichere mir den Inhalt des Akkumulators in eine bestimmte RAM-Speicherstelle meines Atari-Computers. In diesem Falle die Speicherstelle 22F, Hex 22F. So, Hex 022F, die 0 wäre natürlich wieder überflüssig, aber wenn man Adressen meint, schreibt man sie gerne vierstellig, weil man dann optisch schon sehr schnell sehen kann, dass eine Adresse gemeint ist. So. Was passiert jetzt, wenn ich eine 0 in Speicherstelle 22F reinschreibe? Das hängt vom System ab. Beim C64, ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Beim Atari passiert Folgendes. Er setzt dann den sichtbaren Bildschirm setzt er weg. Das heißt, ich habe danach einen Bildschirm, wo meine Eingabemaske nicht mehr drin ist. Man könnte sagen, man schaltet den Bildschirm aus, wenn man so will. Das mache ich, weil ich möchte genau folgenden Effekt erzielen. Ich möchte genau dieses Bild hier erzeugen. Und da würde mich ein Cursor und das Wort Ready einfach stören. Deswegen blende ich das jetzt aus. Als nächstes habe ich wieder ein Label, Loop. Wir wissen, Labels machen wir immer dann, wenn wir diesen Wert irgendwann später mal brauchen. Deswegen merken wir uns mit dem mit einem Namen. Der Begriff Loop, also Schleife, deutet an, dass wir diesen Wert vielleicht sogar öfter mal brauchen werden. So. Loop zeigt also quasi auf die Adresse des nächsten Befehls. Und der nächste Befehl ist LDA Hex D40B. So. Auch hier wieder heißt es, ich lade mir einen Wert in den Akkumulator, aber diesmal fehlt hier das Doppelkreuz. Das heißt, ich lade eben nicht den Wert D40B rein, der wäre eh zu groß. Sondern ich lade mir den Wert rein, den ich bei der Speicherstelle Hex D40B finde im Arbeitsspeicher. Den Wert lade ich rein. Und der Wert ist natürlich wieder nur ein Byte groß. Was lade ich denn da ein? Das ist wieder die Frage, auf welchem System bin ich unterwegs? Im Atari finde ich in dieser Speicherstelle die Information, in welcher Zeile der Rasterstrahl auf dem Bildschirm gerade ist. Sehr praktisch. Weil, wir haben ja gemerkt, wir müssen an bestimmten Stellen irgendwie Farben umschalten. Wenn wir mit so einem billigen Trick herausfinden können, wo wir gerade sind auf dem Bildschirm, ist das natürlich sehr, sehr einfach und sehr praktisch. Natürlich gibt es einen kleinen Haken. PAL hat 312 Zeilen. Passt natürlich wieder mal nicht in ein Byte rein. Das hätte ich mir sehr gewünscht, dass die Jungs einfach 2 Bytes genommen hätten. Haben sie aber nicht. Sie haben sich gesagt, oh, 312 passt irgendwie nicht in ein Byte, was machen wir da? Wir teilen das vorher durch 2. Das heißt, wir kriegen nur die Information, jede zweite Zeile sozusagen, wo ich bin. Beziehungsweise ich kann nicht, wenn ich einen Wert bekomme, kann ich nicht entscheiden, bin ich in der einen Zeile oder in der Zeile direkt darunter. Für immer 2 Paarzeilen kriege ich denselben Wert übermittelt. Damit müssen wir leben. Aber vereinfacht gesagt weiß ich jetzt, in welcher Position bin ich mit dem Rasterstrahl, wenn er gerade runterläuft. Ich kriege also eine Zahl zwischen, überspitzt gesagt, 50 und 100, irgendwas 30 oder so, ich weiß nicht so genau. Muss ich jetzt lügen. So, und diese Zahl, die im Akkumulator ist, speichere ich mit dem nächsten Befehl wieder irgendwo hin. SDA, Store-Akku, speichert mir das wieder in eine konkrete Speicherstelle. Diese konkrete Speicherstelle ist direkt mit einem Chip verbunden im Atari. Nämlich die Speicherstelle D40A kontrolliert einen Zusatzchip im Atari, den sogenannten NTIC, Grafikchip. Und dieser Chip hat die Möglichkeit, die CPU schlafen zu legen. Der kann also quasi die Haupt-CPU abschalten. Das finde ich eigentlich ziemlich krass, dass so ein Nebenchip einfach mal die Haupt-CPU abschalten kann. Aber es ist ungeheuer praktisch. Weil was ich ihm jetzt hier sage ist, lieber NTIC, wenn ich dich irgendwann mal anstupse an dieser Adresse D40A, egal was ich dir da für eine Zahl reinschreibe, aber wenn ich dich anstupse, dann legst du die CPU schlafen. Und du wächst die wieder auf, wenn der Rasterstrahl ganz rechts ist. Und genau das bewirkt dieser Befehl. Die CPU übergibt eine Zahl an den Co-Prozessor. Der Co-Prozessor legt die CPU schlafen. Der Co-Prozessor sagt, ich warte jetzt mal, bis der Rasterstrahl ganz rechts ist. Jetzt CPU aufwachen. Und dann wacht die CPU wieder auf und beginnt mit dem nächsten Befehl. Das heißt, zwischen diesem Befehl hier und diesem Befehl ist eine Zeit vergangen, die wir nicht vorhersagen können. Also sie hängt davon ab, wo der Rasterstrahl gerade war. Ich kann mich aber darauf verlassen, der nächste Befehl wird ausgeführt, wenn der Rasterstrahl gerade rechts war. Das heißt, wenn ich jetzt ein Farbregister ändere, ist der Rasterstrahl gerade nicht dabei, Pixel zu zeichnen. Wenn ich jetzt eine Farbe wechsle, ist das unbemerkt. In der nächsten Zeile wird die neue Farbe zur Verfügung stehen. So, was mache ich jetzt hier? Ich habe wieder SDA. Wieder den Inhalt meines Akkumulators, der geht ja nicht verloren, wenn ich in den Speicher schreibe, der ist immer noch drin, schreibe ich in die Registerstelle D01A. Und das ist diese Schublade für Farben, die ich vorhin erwähnt habe. Es ist genau die Farbe, die Schublade, wo der Grafikprozessor seine Hintergrundfarbe rausnimmt. Der malt immer mit dieser Farbe, die in dieser Schublade drin ist. Und jetzt gebe ich ihm gerade eine neue Farbe in diese Schublade hinein, ins Farbregister hinein. So, welche Farbe gebe ich da jetzt hinein? Ich gebe ihm eine Zahl da hinein. Die Zahl ist abhängig davon, in welcher Rasterzeile ich mich gerade befinde. Das heißt, tendenziell am oberen Rand des Bildschirms sind es niedrige Zahlen, am unteren Rand des Bildschirms sind es hohe Zahlen. Wenn wir uns jetzt nochmal zurück erinnern, wie die Farben beim Atari aufgebaut sind. Ich habe ja 16 Farben in 8 Helligkeitsstufen. Und die Zahlen sind wirklich so, dass die erst kommen die 8 Helligkeitsstufen, dann kommt die nächste Farbe mit 8 Helligkeitsstufen, dann kommt die nächste Farbe mit 8 Helligkeitsstufen. Das heißt, wenn ich diese Farben, die von oben nach unten größer werden, die Zahlen, die von oben nach unten größer werden, als Farbe interpretiere, kriege ich immer andere Farben mit immer höheren Helligkeitswerten. Das heißt, ich kriege so einen Regenbogeneffekt, den wir uns gleich angucken werden. So, und wenn ich jetzt ein Farbregister verändert habe, dann mache ich einen Jump. Jump heißt springe. Und dann springe ich zu diesem Loop. Das heißt, ich springe wieder hier hin. Ich hole mir wieder Informationen. Wo ist denn mein Farbregister? Wo ist denn mein Rasterstrahl? Leg mich wieder schlafen, bis der Rasterstrahl den rechten Rand erreicht hat. Die CPU wacht auf, schreibt genau diese Farbe ins Farbregister und fängt wieder von vorne an. Das heißt, sie macht nichts weiter, als auf den rechten Bildschirmrand zu warten, eine neue Farbe zu wählen und das immer wieder zu machen. Und die letzte... Ungefähr 20. Also pro Zeile. Ne? Das hängt natürlich vom Befehl ab. Es gibt Befehle, die werden relativ schnell ausgeführt. Es gibt Befehle, die brauchen sehr lange. Das sind die sogenannten Taktzyklen. Und man hat eine feste Anzahl von Taktzyklen. 143, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und je nach Befehl sind das dann 20, 30, 40 Befehle. Ich habe sie ehrlich gesagt nie gezählt. Man merkt das dann, wenn der Effekt in die nächste Zeile rutscht, dass es zu viele waren. Und dann macht man sich Gedanken darüber, es irgendwie zu optimieren. Wenn ich den Vortrag in einem Jahr halte, kann ich die Frage wahrscheinlich technisch besser beantworten. Bitteschön. Die Frage war, ob das das Problem auch ist, wenn wir ein PAL-Spiel haben und es auf einem NTSC-Rechner abspielen, warum dann komische Effekte auftreten. Das ist in der Tat so. PAL hat, das lege ich dir eine Folie nochmal auf, dann kann man das relativ gut sehen. Die meinte ich. PAL hat technisch gesehen 312 Zeilen. Und wenn ich hier mit dem Bildschirm unten am unteren Rand fertig bin, dann habe ich hier noch ganz grob 112 Zeilen sozusagen, die ich zwar nicht sehen kann, aber 112 Zeilen Zeit, um irgendwas zu berechnen. Das Ganze wird 50 Mal pro Sekunde gemacht. Das heißt, ich habe einmal pro 50 Sekunde ungefähr 100 Rasterzeilen Zeit, etwas zu machen. NTSC dagegen wiederholt sich 60 Mal pro Sekunde. Deswegen haben die keine 300 Zeilen, sondern einen kleineren Wert. Ich weiß nicht genau, wo der liegt. Bitte? Danke. 262. Perfekt. Das heißt, ich habe dann vielleicht nur 30 oder 40 Zeilen über, die ich pro untere Kante, obere Kante zur Verfügung habe. Das heißt, beim NTSC-System habe ich weniger Zeit pro Bildschirmdurchlauf. Ich habe aber mehr Bildschirmdurchläufe pro Sekunde. Das kann gut sein, weil es weniger flimmert. Oder es kann schlecht sein, weil ich nicht genügend Zeit habe, zwischen den Einzelbildern was zu berechnen. Aber das ist der Grund, wenn man ein PAL-Spiel auf einem NTSC-Rechner spielt, dann ging der Programmierer davon aus, dass er hier, was weiß ich, 100 Zeilen Zeit hatte. Und auf einem amerikanischen System, NTSC, hat da vielleicht nur 50 Zeilen Zeit. Das reicht dann nicht. Und dann ist er schon im nächsten Bild drin, wenn er mit seiner Berechnung fertig ist. Beantwortet das die Frage? Okay. Noch weitere Fragen dazu? Okay. So, gehen wir mal zurück zu unserem Entwicklungssystem. So, die letzte Zeile, die hier steht, Run Start. Run ist das erste, was uns jetzt so vom Basic ein bisschen bekannt vorkommt. Es startet einfach das Programm, was wir da drüber eingetippt haben. Und Start heißt halt, ja, starten wo denn? Also welche Speicherstelle soll den ersten Befehl beinhalten? Und da haben wir jetzt oben ja hier oben Snable Start gemerkt. Wir wissen, das ist wirklich der erste Befehl, den wir hier geschrieben haben. Bei der Adresse hex 2000. So, gucken wir uns das mal an auf dem Bildschirm. Dann sieht das Ergebnis so aus. So. Das zeigen die Atari-Fans natürlich wahnsinnig gerne, weil es mit wenig Zeilen Code viele Farben hat. Commodore-Fans würden gerne andere Beispiele zeigen, wo man dann mit wenig Befehlen viel Details hat, was uns Atari-Leuten immer etwas abgeht. Aber das ist das, was wir sehen. Wir sehen, dass die Werte von oben nach unten tendenziell immer größer werden. Größere Werte heißt hellere Farben. Habe ich das Ende einer Farbe erreicht, kommt die nächste Farbe mit ihren Abstufungen. Er macht hier nichts weiter als zu warten. Hier bin ich, in welcher Zeile bin ich. Die Farbe schmeiße ich ins Register rein. Ab der nächsten Zeile wird eine andere Farbe gezeichnet. So, jetzt fällt auf, ich habe ja vorhin gesagt, der Bildschirm ist 200 Zeilen hoch. Ich sehe aber keine 200 verschiedenen Farben. Prognostiziere mal, dass es ungefähr 50 sind. Warum könnte das so sein? Es gibt zwei Gründe. Bitte? Ja, richtig. Perfekte Antwort. Also die richtige Antwort ist, die Informationen, in welcher Zeile ich bekomme, ich kriege immer für zwei Zeilen dieselbe Information. Das heißt, in dieser Zeile und in dieser Zeile, die ist erstmal gleich. Und die nächste Zeile und die nächste ist auch gleich, aber es sind zwei verschiedene Zahlen, die ich hier habe. Also für diese technischen vier Zeilen kriege ich zwei verschiedene Werte. Aber bei den Farbregistern haben wir gesehen, wir haben ja nur 128 Farben, nicht 256 Farben. Das heißt, jeweils zwei Nummern sind auch dieselbe Farbe. Das heißt, ich habe für vier Zeilen technisch gesehen dieselbe Farbe. Kannst du das auch mal durchreichen, bitte? Dankeschön. Und deswegen sehen wir halt einen relativ groben Übergang. Aber das Programm ist natürlich schön einfach und da achtet eh keiner drauf. Dazu Fragen? Okay. So, wollen wir weiter. Da waren wir. Das haben wir uns gerade angeguckt. So. Hilfreiche Quellen. Die gucken wir uns gleich an. Ich wollte mal kurz etwas zu einem Spiel erzählen. Das wäre meine Folge jetzt nämlich schon zu Ende. Sie können jetzt Einspruch erheben, dann können Sie nach Hause gehen. Oder Sie haben noch 25 Minuten für mich. So. Gucken wir uns mal ein Spiel an. Das ist das, was wir vorhin uns kurz angeschaut haben. Nämlich dieses hier. Hatte ich hier eben kurz angespielt. So, jetzt können wir uns einmal kurz anschauen, wie dieses Spiel in Assembler nun aussieht. Ich habe versucht, dieses Spiel mal in einem Workshop einigen Leuten näher zu bringen. Wir haben uns zwei Tage Zeit genommen und haben versucht, dieses Spiel von vorne bis hinten durchzusprechen. Es sind eigentlich nur ungefähr 2000 Zeilen Code. Das ist so eigentlich, ja, da lacht einer 2000 Zeilen. Das Problem ist, die Zeit ist ja auch nicht lang. Es ist immer nur eine winzige Information. Lade etwas, speichere etwas. Das gehört ja fast schon zusammen. Dann haben wir fast nur 1000 Zeilen. Das relativiert sich dann immer relativ schnell auch. Aber trotz allem, man muss natürlich drüber sprechen und man weiß ja, wir haben gesehen, da irgendwelche Zugriffe auf den Speicher bewirken irgendetwas. Und was es bewirkt, das muss man halt dummerweise wissen. Oder man hat es netterweise dieses schöne Buch gelesen. Ich verkaufe es immer noch nicht, ich wollte es nur sagen. Und das ist halt der Punkt. Man muss wissen, was kann das Zielsystem, auf dem wir unterwegs sind. Das muss man sich irgendwie aneignen. Die Informationsbeschaffung ist aber machbar. Und es gibt heute für jede Plattform, die es so gibt, gibt es Leute, die sich immer noch darum kümmern. Es gibt immer noch Foren von Leuten, die auf dieser Plattform ihr Herz gehängt haben und andere Leute dabei unterstützen, sich dieser Plattform zu nähern. Das ist völlig egal, welche Plattform das ist. Und auch wenn ich immer so ein bisschen frotzle über C64 und Atari, das ist halt noch so ein bisschen so drin, aber ich meine das nicht böse. Also inzwischen habe ich auch ein C64 und C64-Leute haben auch ein Atari. Also so ganz so eng nehmen wir es ja nicht mehr, aber Was uns geblieben ist, ist der Humor von damals, dass wir den anderen immer so ein bisschen neckisch mal streichelt. Okay. Ja, wie kann man so ein Spiel jetzt anfangen? Ich habe hier mal im Gegensatz zu meinem ersten Spiel, das war dieses hier, die Mus Quest, das war mein Erstlingswerk. Da habe ich einfach angefangen, weil das mein erstes Spiel für 6502 Systeme war und habe einfach mal angefangen zu programmieren und habe geguckt, wo es hintreibt. Das Spiel ist fertig geworden, also in der Version, es wird noch ein bisschen überarbeitet, aber es ist ein einziges Chaos. Weil, klar, wenn man etwas sich aneignet, man liest ein Buch, man probiert was aus, man stellt irgendwann fest, diese Routine tut das, was sie soll, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, tut, was sie soll, und dann sagt man, super, habe ich geschafft. So. Irgendwann später stellt man fest, dass diese Routine, die man am Anfang geschrieben hat, zwar funktioniert, aber wahnsinnig viel Prozessorzeit verbraucht. Und dann muss man sich Gedanken mal sagen, sorry, ich weiß jetzt ein bisschen mehr, ich habe noch andere Sachen, die gemacht werden müssen. Ich habe vielleicht noch nicht nur das Scrolling des Hintergrundes von links nach rechts oder von oben nach unten. Ich habe auch noch Sachen, die sich da bewegen sollen. Ich habe vielleicht noch Monster, die da rumlaufen sollen. Und ich habe gar keine Rechenzeit mehr, um mich darum zu kümmern. Weil die erste Routine zwar funktioniert, aber wahnsinnig lange braucht. Weil man es nicht besser wusste am Anfang. Und dann muss man sich Gedanken machen, ob man das, was man da programmiert hat, vielleicht auch effizienter programmieren kann. So, das ging einigermaßen bei dem Spiel. Aber ich habe es mir vor ein paar Wochen nochmal angeguckt und dachte so, gibt man niemals den Quellcode dazu raus. Das ist wirklich etwas, was man nicht machen sollte. Es wäre mir unangenehm. So, und da man ja durchaus lernfähig ist, habe ich mir beschlossen, dass ich bei meinem nächsten Spielen etwas strukturierter vorgehen werde. Und das ist das, was ich hier probiert habe. Also dieses Spiel ist ja jetzt im Grunde genommen sehr übersichtlich. Wir haben ja gesehen, wir haben eigentlich nur ein Spielobjekt, das man links, rechts, oben, unten steuern kann. Wir haben kein Scrolling, wir haben nur durchschaltende Bildschirme. Wir haben ein einziges weiteres Objekt, was hin und her fliegt. Also das ist überschaubar, was dieses Spiel leistet. Deswegen sollte es ja auch ein Demonstrationsobjekt sein. Und was ich sagen wollte, ist, selbst das haben wir nicht in 2 Tagen durchsprechen können. Wenn man es jetzt mit Beginnern bespricht, da braucht man selbst ein bisschen mehr. Deswegen kann ich jetzt natürlich in 25 oder 20 Minuten das leider erst recht nicht leisten, aber ich kann zumindest ein paar Eindrücke bringen, wie sowas aussehen könnte. Ich habe mich diesmal bemüht, das Programm erstmal grundsätzlich auf verschiedene Dateien zu verteilen. Das heißt, ich habe nicht mehr eine Datei, wo 30.000 Zeilen Code drin sind, sondern ich habe mehrere Dateien, wo vielleicht nur 800 Zeilen Code drin sind. Das wirkt sich dramatisch auf die Ausführgeschwindigkeit des Assemblers aus und auf des Editors aus. Für das Programm, für den Atari ist es völlig egal. Aber in der Handhabung in dieser Umgebung ist es elementar. Und man findet natürlich sehr schnell Sachen auch wieder, wenn man sie vorher ein bisschen geortet hat. Das muss man noch dazu sagen. Deswegen habe ich hier oben jetzt beispielsweise, wie wir es eben auch schon gesehen haben, ich lege irgendwo fest, wo dieses Programm im Speicher des Atari stehen soll. Ich habe jetzt wieder die Adresse Hex 2000 gewählt, allerdings abzüglich 3 Bytes. So, und das habe ich gemacht, weil direkt dahinter, also direkt an dieser Adresse, steht ein Jump Start. Jump Start ist etwas weiter unten, da liegt mein eigentliches Programm. Und bevor dieses Programm eigentlich losgeht, inkludiere ich hier einen Haufen von Dateien, wo wiederum Quellcode drinsteht. Für den Assembler ist das jetzt so, als wenn das alles in einer Datei stehen würde. Ich habe es nur für mich aufgeteilt in verschiedene Dateien, so ein bisschen thematisch gruppiert. Aber technisch könnte man so sagen, das ist alles in einer Datei. Und ich habe mich entschlossen, das alles am Anfang zu inkludieren und nicht irgendwo unten. Das ist aber etwas, was man dann selber als Prämisse einfach angibt. So, letzten Endes ist es jetzt so, wenn ich das Programm anstarte, dann springt es zur Adresse 1FD und springt dann zum Startlabel, das ist hier unten, und überspringt dann das, was ich hier an weiteren Routinen noch inkludiere. So. Wenn ich jetzt also hier mein Spiel starte, dann hole ich mir erstmal eine Zufallsfarbe und speichere die in die Hintergrundfarbe ein, weil der Bildschirm immer, wenn man ihn startet, eine andere Farbe hat. Man ist ja grün, man ist ja rot, man ist ja lila. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt er gestartet wird. So, dann sieht man hier, habe ich versucht, ein bisschen wie in einer Hochsprache das Ganze zu strukturieren, indem ich mir gesagt habe, ich nehme mir kleine Einheiten, die zu einem etwas größeren Befehl zusammengearbeitet sein könnten und gebe denen einfach einen Namen und lege den als Unterroutine an. Also technisch gesehen springe ich hier der Reihe nach eine Menge von Unterroutinen an. Den Jump-Sub-Routine haben wir eben schon fast kennengelernt. Jump springt hin, also ein Go-To in Basic. Und Jump-Sub-Routine wäre springen hin und kommt irgendwann wieder zurück. Also ein Go-Sub, wenn man so möchte, in Basic. Das heißt, ich habe Sachen, die zusammengehören und eine Einheit behandeln sollen, zu einer Routine zusammengefasst und springen jetzt einfach nur an. Das heißt, mein Hauptprogramm ist hier sehr viel besser zu lesen. Und wenn ich mir dann angucken möchte, was passiert da eigentlich? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal rausnehme Musik init Song 0. Die Routine heißt einfach Musik init Song 0. Musik heißt sie deswegen, weil ich sie in der Datei Musik abgelegt habe. Da weiß ich schon mal, wo ich sie finde. So, und init Song 0 heißt einfach, wir haben uns angeguckt, wie so ein Lied entsteht. Da könnten mehrere Lieder drin sein in dieser Liste, die wir uns angeguckt haben. Ich möchte das erste Lied nehmen und abspielen. In diesem Fall das Titellied von dem Spiel. Und wenn ich mir das jetzt angucke, kann ich hier Kontrolltaste drücken, kann da draufklicken. Er springt mir jetzt rein in die Datei Musik an die Stelle, wo diese Funktion definiert ist. So, und hier, das sind jetzt die echten Assembler-Befehle, die da stehen. Und es ist natürlich als Mensch mich jetzt sehr viel einfacher zu merken in den Song 0, als diese Zeilen wieder zu erkennen, was sie denn machen. Und man kann natürlich den Punkt, wo er aufgerufen wird, sehr schnell innerhalb seines Programms auch mal verschieben oder mehrfach aufrufen. Es liest sich einfach leichter. Und damit habe ich dann versucht, immer so eine Handvoll Assembler-Befehle, die ja als solches nicht viel machen, inhaltlich zu einem größeren Befehl zusammenzugruppieren, so wie man es in Basic hier letztendlich auch kennt. In Basic sagt man Print, Textübergabe. Und dahinter liegt, ich besorge mir den Bildschirm, ich besorge mir, wie die Buchstaben aussehen, ich gucke mal, wo der Cursor gerade ist. An der Stelle packe ich jetzt die Buchstaben, die er mir übergeben hat, auf den Bildschirm. Und das ist dann eine Routine. In Basic ein Befehl. Und hier in Assembler halt weiterhin eine Routine. Und wenn ich mir die Befehle dann so angucke, dann sind die halt immer das Gleiche. Es ist immer im Grunde genommen ein Laden von Werten und ein Speichern von Werten. Viel mehr ist fast gar nicht. Wir rechnen natürlich noch ein bisschen, wir addieren und subtrahieren mal Werte. Wir blenden mal Bits aus so einem Byte aus, dass man sagt, mich interessieren jetzt nur diese vier Bits, die alle interessieren mich nicht, die blende ich jetzt weg. Dafür gibt es auch Befehle, das zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist es fast nur Laden, Speichern, ein bisschen addieren, ein bisschen subtrahieren und zu Routinen springen. Also man kann mit 10, 12 Befehlen kann man fast auskommen. Viel mehr ist es nicht. Das Einzige, was man halt versuchen muss, man muss zu versuchen, herauszukriegen, wie die Zielplattform tickt und was muss ich in welche Speicherstellen schreiben, damit der Computer etwas macht. Das ist die eigentliche Herausforderung. Man muss wissen, was muss ich in die Chips übergeben an Parametern, damit die Chips das tun, was ich im Kopf als Vision habe. So und so kann ich mir diese einzelnen Befehle dann halt angucken, wenn man jetzt dieses Beispiel mal durchnimmt, init Song 0. Dann habe ich hier einen Befehl Jump Subroutine Raster Music Tracker plus 9. So. Raster Music Tracker ist wieder ein Label, das ist irgendwo im Quelltext definiert. Und da liegt das ausführbare Musikabspielprogramm. Und das Abspielprogramm hat im Grunde noch ein paar Parameter, ein paar Einsprung, also sogenannte Einsprungadressen. Wenn ich jetzt direkt dort einspringe, dann liegt dahinter ein Jump und ich kann damit etwas initialisieren. Das ist so festgelegt. Und wenn ich beim 9. Byte reinspringe, dann bewirkt das, dass der Player die Soundkanäle alle abschaltet. Also das Erste, was ich hier mache, ist, ich sorge dafür, dass keiner der vier Tongeneratoren noch irgendeinen Mucks macht. Da kann ich einfach die Soundroutine nehmen, weil die hat dafür einen Befehl. Da sage ich, okay, ich will, dass Stille ist. Liebe Soundroutine, kümmere dich darum, dass die Soundprozessoren, dass die Soundgeneratoren halt still sind. So. Als nächstes möchte ich ja, dass er anfängt, das Lied 0 zu spielen. Das heißt, irgendwie muss ich ihm sagen, wo liegen denn die Noten von diesem Lied 0? Und die Instrumente und was alles dazugehört, die Information, welches Instrument zu welcher Zeit, wie laut und wie lange angeschlagen werden soll. Das Ganze ist gekapselt in einem sogenannten Modul, deswegen heißt die auch gerne Mod-Tracker. Und dieses Modul, wo alle Informationen im Block drinstehen, die lege ich einfach nur irgendwo im Speicher ab. Das Einzige, was ich der Soundroutine jetzt noch sagen muss, ist, wo liegt dieser Block im Speicher? Und das haben wir ja gesehen, Adressen sind immer 16-Bit breit. Also sprich, ich habe 2 Bytes für eine höherwertige Teil der Adresse, für den niederwertigen Teil der Adresse. Also streng genommen, diese beiden Bytes geben die ganze Adresse und ich übergebe jetzt einfach beide Bytes der Routine, indem ich das eine Byte in das X-Register lade und das andere Byte in die Y-Register lade. Und jetzt lade ich noch die Songnummer, also in diesem Falle 0, das erste Lied, lade ich in den Akkumulator rein, also die Information, Zahl 0. Und diese 3 Bytes sind in den Registern X, Y und A drin, wenn ich jetzt die Soundroutine anspringe. Die Soundroutine weiß, aha, das ist meine Initialisierungsroutine. Ich weiß, das, was hier im Akkumulator steht, soll die Liednummer sein. Die soll ich jetzt anspielen. Und was in X- und Y-Register sind, das sind meine beiden Adressbytes, wo mein Musikblock liegt. Und alles andere macht die Musikroutine. Brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das heißt, mit diesen paar Befehlen habe ich als Assembler-Programmierer dafür gesorgt, dass mein Computer Musik spielt. Ist nicht viel, ne? Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich schreibe ein RTS, Return vom Subroutine. Das heißt, ich springe jetzt zurück in mein Hauptprogramm, war ja hier und würde jetzt den nächsten Befehl ausführen. Jetzt weiß ich, in diesem Moment fängt die Musik an zu spielen. Und jetzt mache ich das, was mir sonst noch sinnvoll erscheint. In diesem Falle Interrupt sperren und mich darum kümmern, dass man überhaupt was sieht, also die Grafikliste aufbauen etc. Das gucke ich mir jetzt nicht an, die Zeit ist eh vielleicht vorbei. Aber man sieht, wenn man sich erstmal darüber informiert hat, was die Zielplattform kann, muss man das nur noch runterbrechen auf ein paar Befehle, kapselt das so ein bisschen, dass man nette Befehle daraus macht und dann kann man danach so ähnlich wie in Basic sogar programmieren. So ähnlich. Nur mit der vollen Assembler-Geschwindigkeit. Dazu noch Fragen? Okay. So. Dann sind wir jetzt auch schon fast bei der letzten Folie angekommen. Hilfreiche Quellen. Das Eclipse-System finden Sie unter www.eclipse.org. Sie können aber genauso gut auf die Seite Woodston gehen. Das Woodston ist von dem deutschen Peter Dell entwickelt worden. Und er pflegt da sehr akribisch diese Seite, freut sich immer über Feedback, freut sich, wenn das benutzt wird, gibt wahnsinnig gerne Hilfestellung, wenn jemand ein Problem dazu hat. Und er hat auch sehr, sehr viele Tutorials, Video-Tutorials gemacht. Das heißt, er hat im Grunde genommen die ersten Schritte schon auf Video festgehalten, sodass man mit dem System auch schnell durchstarten kann. Das Schönste, was ich persönlich dort finde, ist, zumindest unter Windows, bei den anderen beiden Plattformen weiß ich es nicht, kann man sich dort einfach ein Package runterladen, das ist einfach nur ein Verzeichnis. Das Verzeichnis legt man sich auf C ab, Festplatte C, und das war's. Danach startet man nur noch die Datei da drin, das Entwicklungssystem kommt hoch und funktioniert. Es ist alles eingebunden, die ganzen Emulatoren sind angebunden, die Java Engine ist dann quasi schon eingebunden. Man kann sofort loslegen, indem man sich einen Ordner kopiert, auf die Festplatte legt und das Programm anstartet. Und es ist auch alles erklärt, wie das geht. So, wo kriegen wir weitere Informationen her? Es gibt in Amerika eine Seite atariage.com, englischsprachig natürlich. Da tummeln sich sehr viele Leute, die noch aktiv sind, aus verschiedenen Ländern, nicht nur Amerika, auch Deutsche, Polen, Tschechien sind da sehr aktiv. Da kann man auch mal Probleme loswerden und fragen und Ideen austauschen vor allen Dingen. Wenn man es lieber Deutsch mag, dann empfehle ich die Seite vom ABUC. Das ist der Atari-Club in Deutschland, hat über 400 Mitglieder. Und ist damit der größte Atari-Club der Welt und nebenbei auch der älteste. Das heißt, dieser Club existiert mit jetzt 400 Mitgliedern schon über 30 Jahre. Und ist immer noch aktiv, organisiert jedes Jahr einen Softwarewettbewerb, der dafür sorgt, dass neue Spiele entstehen. Dieses Jahr sind wieder 15 neue Programme entstanden durch diesen Wettbewerb. Und da ist richtig was los. Damit schließe ich meinen Vortrag auch ab. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht Interesse daran hat, solche 8-Bit-Computer zu programmieren. Ich bin morgen auch noch an meinem Stand. Wer noch mal ein paar Details nachfragen möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Programmierer von Ihnen dann irgendwann mal wieder sehen werden mit seinem neuesten Programm. Vielen Dank.